Ich habe in meinem Leben schon einmal so die Bodenhaftung verloren, dass der Fall wehtat. Damals war ich bereits im Pfarramt auf meiner ersten Stelle. Rückblickend weiß ich, dass ich jahrelang von einem liebenden Gott, von Gnade und von Vergebung gepredigt habe, ohne zu glauben, dass diese Liebe und Gnade auch mir selbst gilt. Dass ich selbst unbedingt auf die Liebe Gottes angewiesen bin, wie jeder andere Mensch. Bei jeder Taufe habe ich Worte gesagt wie: Das Schönste, was uns der christliche Glaube lehrt, ist, dass wir nicht das sind, was wir leisten. Wir sind und darin geliebt. Wir sind in diese Welt hineingeliebt worden und das lange, bevor irgendjemand von uns beweisen konnte, wie liebenswert er ist. Für alle anderen habe ich das glauben und sagen können, nur für mich nicht. Für mich galt etwas anderes. Ich habe mich, solange ich denken kann, immer über Leistung definiert. Ich war Klassenbeste, ich war Klassensprecherin, ich wurde sehr viel gelobt und gefördert, ich habe früh gerne Verantwortung übernommen, ich war das begabte Kind. Meine Erwartungen an mich selbst stiegen exponentiell zu meinen Aufgaben und irgendwann waren sie völlig entgrenzt. Hochmut kommt vor dem Fall. Dieser Fall ist anders, als man ihn sich vorstellt. Er ist langsam und trotzdem hart. Wer dem Hochmut erliegt, der macht sich seine eigenen Gesetze. Aus irgendeinem Grund habe ich damals angenommen, dass die Begrenzungen, die das Menschsein mit sich bringt, für mich nicht gelten. Ich habe von mir viel mehr verlangt als von allen anderen. Wer dem Hochmut erliegt, weigert sich, sich in seiner ganzen Wirklichkeit anzunehmen. Vor allem mit seinen Schwächen, seiner Müdigkeit, seiner Angst, seinen Bedürfnissen. Hunger wie Ruhe, Freundschaft, Liebe, Spiel, Zeit. Ich hatte ein so hohes Idealbild von mir, dass ich versuchte, alles, was diesem Bild widersprach, auszuklammern. So wie der Pharisäer, der weder vor sich noch vor Gott dieses Idealbild fallen lassen konnte und entsprechend der Gnade Gottes nicht bedurfte. Anders als alle anderen. Hochmut kommt vor dem Fall. Dieser Fall ist anders, als man ihn sich vorstellt. Er ist langsam und trotzdem hart. Irgendwann lag ich erschöpft am Boden, denn Hochmut ist vor allem eines: anstrengend. Es ist anstrengend, ohne Gnade zu leben. Das auf dem Boden liegen machen Priester als Einüben in die Demut. Und auch für mich war das ein guter Anfang in Richtung Heilung. Aber ich musste noch viel tiefer sinken als nur auf den Küchenboden. Die Heilung des Hochmutes ist die Demut, auf Lateinisch humilitas, und darin steckt das Wort humus, also Erde. Demut bedeutet, den Mut zu haben, hinabzusteigen in die Abgründe seiner Seele, in meine innere Schattenwelt, die mein Menschsein verdunkelt. Oder anders, ich musste mich erden, mich wieder als Mensch finden. Gemacht aus Erde und Staub, ein Grashalm im Wind, einem Angesicht der Ewigkeit unbedeutendes Menschenkind, begrenzt und angewiesen, ein Mensch wie jeder andere auch. Wenn wir Sünde nicht als eine einmalige oder sich wiederholende Tat verstehen, sondern als eine Haltung dem Leben gegenüber, die uns selbst und anderen schadet, dann ist Hochmut weit verbreitet. Wenn ich zum Beispiel meine, ich wäre der Einzige, der sich heute die Wahrheit zu sagen traut, der sich mit allen Leuten anlegt und dabei nicht merke, wie ich mein Machtbedürfnis ausagiere und wie ich mich hinter einer Fassade aus Rechthaberei verstecke. Oder wenn ich glaube, ich könnte die Menschen retten, die mich um Hilfe bitten, und dabei nicht merke, wie ich mein eigenes Bedürfnis nach Nähe auslebe. Das unbewusst ausgelebte Bedürfnis aber tut dem Gegenüber nicht gut, weil es sehr häufig die Grenzen des anderen nicht wahrt. Hochmut hat viele Gesichter und manchmal tarnt er sich besonders gut. Eigentlich tarnt sich jede Sünde gerne als Tugend. Der Hochmut tarnt sich besonders gut als Freiheit. Es gibt einen Atheismus, der sich vor allem darin begründet, dass der Glaube an Gott den Menschen einschränkt, weil er ihm Vorschriften macht. Gott gibt dem Menschen Gebote, an die er sich halten soll, eine Ordnung, die ein gutes Leben für alle Geschöpfe Gottes gewährleisten soll. Die Geschichte mit Gott und den Menschen beginnt genau mit diesem Thema. Gott stellt ein Gebot auf. Ein einziges. Von diesem Baum im Garten, im Paradies, sollst du Mensch nicht essen. Sonst funktioniert das alles hier nicht mehr. Aber der Mensch hält sich nicht daran, weil er sich eingeschränkt fühlt in seiner Freiheit, in seinen Möglichkeiten, seiner Großartigkeit. Und so denkt er, er wäre frei zu tun, was immer er tun möchte. Er macht seine eigenen Gesetze und will von Gott nichts wissen. Der Mensch glaubt dann, er wäre frei von allem, frei von Verantwortung für sich selbst, für andere und für diese Welt. Aber das sind wir nicht. Die Freiheit, die Gott uns verleiht, ist nicht die Freiheit von etwas, sondern die Freiheit zu etwas, nämlich die Freiheit, Mensch zu sein und immer mehr zu werden. Zu einem Bild des liebenden Gottes. Wir können unsere Bestimmung zur Liebe ablehnen oder annehmen. Darin sind wir frei. Wer ablehnt, ist dem Hochmut erlegen. In dem Sinne, dass er oder sie sich als unabhängig versteht und nicht mehr sieht, wie viel von dem, was uns ausmacht, nicht unser Verdienst ist. So schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Was hast du denn, was du nicht empfangen hättest? Hast du es aber empfangen, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Wer davon ausgeht, das Wichtigste im Leben geschenkt bekommen zu haben, der wird auch eher dazu bereit sein, anderen, die weniger Glück hatten, zu helfen. Generationen vor uns gingen ganz selbstverständlich davon aus, dass ein Mensch Glück oder Pech haben kann. Warum der eine arm und die andere reich geboren wurde, hatte nicht den Grund des eigenen Verdienstes, sondern war schlichtweg Schicksal. Es gab also ein Bewusstsein dafür, dass man selbst auch einmal Pech haben kann. Heute gehen viele davon aus, dass wir selbst unseres Glückes Schmied sind. Und die, die weniger erfolgreich im Leben sind, sind Versager. Diese Selbsterhöhung führt irgendwann dazu, dass man seine Mitmenschen nur noch aus der Perspektive der eigenen Ich-Erhöhung sieht und nicht so, wie Gott es von uns fordert, als Ziel dienender Liebe, nämlich so: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir machen unsere eigenen Gesetze. Wir folgen nicht länger Gottes Logik, sondern unserer eigenen. Inzwischen stehe ich wieder mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Mich von meinem eigenen Idealbild verabschieden zu müssen, das war ein langer Weg. Und ein bisschen fühlt es sich so an wie eine Sucht, als ob ein Rückfall jederzeit möglich wäre. Der Kirchenvater Tertullian beschrieb es als permanenten Kampf widerstreitender Kräfte in der eigenen Seele. Wer zu Hochmut neigt, der sollte Maßnahmen ergreifen. Ich weiß heute, dass ich regelmäßig Zeit brauche, um mein Verhalten zu reflektieren, am besten täglich. Ich brauche Menschen an meiner Seite, die mich lieben, weil ich bin, einfach so, nicht weil ich perfekt bin. Ich brauche Menschen, die mir die Wahrheit sagen und 8 Stunden Schlaf. Ich brauche Gott, das große, unsichtbare Du, das mir hilft, nicht ständig nur um mich selbst zu kreisen. Ein Du, das schöner und größer ist als ich selbst und vor dem ich gerne Demut empfinde. Ich brauche meinen Glauben und die glaubende Gemeinschaft, die mir hilft, mir immer wieder die Gnade Gottes anzuziehen, wie eine Jacke. Im Licht dieser Gnade kann ich mich so annehmen, wie ich bin, mit allem, wie ich bin, meinen Fehlern und Bedürfnissen. Dann brauche ich keine Fassade, die mich perfekter aussehen lässt, als ich bin. Und das ist so viel weniger anstrengend. Und deshalb, Gott, sei mir Sünder gnädig. Amen.